diese Geschichte geht es heute, die auf diesem Bild ist. Die erzähle ich den Erwachsenen gleich, aber ich habe tatsächlich für möglich anwesende Kinder zwei Bilder zum Ausmalen, wenn ihr das nochmal machen wollt oder irgendwie lasse da Lust hat, genau. Ja. Von Spionen, einer Prostituierten und dem Glauben. Das ist unser Thema heute. Von Spionen, einer Prostituierten und dem Glauben. Nicht, dass ihr meint, ich bin heute im falschen Film. Das klingt ja eigentlich so ein bisschen eher nach Samstagabend-Krimi. Und vielleicht nicht so sehr nach einem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Aber wenn wir unsere Bibel angucken, entdecken wir, es stehen da manchmal seltsame Geschichten drin. Und im Mittelpunkt heute stehen tatsächlich Spione und eine Prostituierte. Ich lese euch diese Geschichte einfach mal ein bisschen vor, ein bisschen gekürzt, weil das sonst so sehr lang ist. Sie spielt am Übergang, als Israel aus der Wüste, also aus seiner Wüstenwanderung im Alten Testament heraustritt und beginnt, in das Land hineinzukommen, das Gott ihnen verheißen hat. Noch sind sie nicht da, aber sie stehen quasi vor den Türen und Toren dieses Landes. Irgendwo am Jordan, in der Nähe der Stadt Jericho. Und dann heißt es im Josua-Buch, im zweiten Kapitel, Josua schickte zwei Spione los, um das Land und die Stadt Jericho zu erkunden. Der Weg war nicht weit, der Jordan kein Hindernis. Das Tor der Stadt stand offen. Sie gingen hinein und kamen in ein Haus, in dem eine unverheiratete Frau lebte. So in dieser Übersetzung. Im Original steht da eine Prostituierte. Sie hieß Rahab. Dort legten sie sich schlafen. Als der König der Stadt davon erfuhr, ließ er Rahab auffordern, gib die Männer heraus, sie sind Spione, sie wollen das Land erkunden. Aber die Frau ließ ihm antworten, gewiss, die Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste nicht, woher sie kamen. Als man die Stadttore schließen wollte, in der Dunkelheit sind sie wieder gegangen. Wohin, weiß ich nicht. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch einholen. In Wirklichkeit aber hatte Rahab die Männer aufs Dach ihres Hauses gebracht und sie dort versteckt. Und während die Verfolger den Männern nachjagten und man die Stadttore hinter ihnen verschloss, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass euer Gott euch das Land gegeben hat. Wir haben gehört, was er für euch am Schilfmeer getan hat, und wir haben allen Mut verloren, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich euch Barmherzigkeit erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Familie Barmherzigkeit tut. Gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern leben lasst und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Da antworteten die Männer, mit unserem Leben bürgen wir für euch, wenn ihr uns nicht verratet. Und wenn uns der Herr das Land gibt, dann wollen wir zu unserem Wort stehen. Da ließ Rahab sie an einem Seil durch das Fenster herab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer gebaut. Und sie riet ihnen, lauft ins Gebirge, damit sie euch nicht finden und verbergt euch 3 Tage lang, bis sie zurück sind, denn sie suchen euch. Danach geht eures Weges. Die beiden antworteten, wenn wir wieder ins Land kommen, sollst du diese rote Schnur an das Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast. Lass deine ganze Familie in deinem Haus zusammenkommen, dann wollen wir für euer Leben grad stehen. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und Rab knüpfte das rote Seil ins Fenster. Fast wie ein Krimi. Mit allen Zutaten, die dazugehören. Spionen, die sich heimlich im Land bewegen, in der Stadt hier. Und natürlich, wie es für jeden ordentlichen Krimi sich gehört, eine schöne Frau. Eine zwielichtige Frau. Und Geheimnisse, Verrat, Verfolgungen. Jeder James-Bond-Film ist damit gespickt. Ich weiß gar nicht, wer von euch diese Geschichte eigentlich so richtig kennt oder kannte. Von Jericho und den Israeliten kennen wir auf jeden Fall, oder die meisten von uns, diese Geschichte, die sich dann ein paar Tage später ereignet, dass das Kriegsvolk der Israeliten um die Stadt zieht, 7-mal und laut die Posaunen bläst, und am 7. Tag stürzen dann die Mauern ein und Jericho kann erobert werden. Wobei ich mich immer frage, wie schräg mögen die Posaunen wohl gespielt haben. Das ist einige Tage vorher. Bevor Josua, der Führer des Volkes, als Nachfolger von Mose, mit seinem Kriegsvolk in dieses Land einfällt, schickt er Spione aus. Und zwei sind es hier, die nach Jericho gehen. Sie durchforsten die Stadt, gucken sich um und spüren schon die Spannung in dieser Stadt. Denn natürlich hat Jericho mitgekriegt, dass da in ihrer Nähe irgendwo ein großes Volk ist, gut bewaffnet, und die Angst macht sich breit in dieser Stadt. Und sie hatten natürlich auch schon gehört von dem, was passiert war mit Israel und durch Israel in diesen Zeiten. Und die Spannung war in der Stadt zu spüren. Und überall waren bewaffnete Soldaten, und die Menschen in den Häusern und auf den Straßen waren erregt davon, was wird jetzt passieren. Und so fallen vielleicht diese beiden Fremden, obwohl sie heimlich diese Stadt erkunden wollen, doch ein bisschen auf. Und ihnen wird etwas mulmig. Und so gucken sie, wie sie jetzt lebend aus dieser Geschichte wieder herauskommen. Und als sie durch diese Stadt streifen, fällt ihnen vielleicht etwas auf. Irgendwo ein Hinweis. Da ist ein Bordell. Und sie sagen sich, da fallen wir nicht auf. Da sind immer Männer da. Und da kommen auch Fremde von außerhalb der Stadt. So machen das Männer eben, wenn sie irgendwo fremd sind, unterwegs in fremden Städten. Und sie suchen Zuflucht in diesem Bordell Rahab. Und dort schliefen sie eine Nacht. Vielleicht eher mit als neben Rahab. Denn ein Bordell ist kein Hotel, auch nicht für feindliche Soldaten. Rahab selbst war eine Außenseiterin. So ist das immer. So, nee, das war zu weit. Da. Rahab selbst ist eine Außenseiterin, so wie das Prostituierte in jeder Stadt sind. Und sie wohnt auch so, an der Außenseite der Stadt, direkt an der Mauer. Und vielleicht ist ihr Haus sogar ein Teil der Stadtmauer. Und für die Spione Israels von daher auch ganz günstig gelegen, weil sie entdecken können, wo die Stadtmauer verwundbar ist. Und das rote Seil, das Rahab am Ende dieser Geschichte zum Fenster hinaushängt, erinnert uns vielleicht heute ein bisschen an das rote Licht heutiger Bordelle. Diese alte Erzählung lässt uns das Bild einer klugen und weitsichtigen Frau sehen. Neben ihren zwielichtigen Tätigkeiten hat sie zugleich ein Herz für ihre Familie. Und sie spürt und weiß, es geht jetzt ums nackte Überleben. In ihrer langen Tätigkeit hat sie gelernt, alles einzusetzen, um selbst nicht unterzugehen. Und das tut sie jetzt auch. Und wenn wir uns in die Situation hineinversetzen, das ist ja schon ein bisschen schräg, wenn sie zur Verräterin an der Stadt wird, in der sie lebt. Rahab, Prostituierte und Volksverräterin. Ich will überleben mit meiner Familie, das ist ihre Strategie, wenn die Stadt auch untergeht. Und das Massaker ereignet sich wenige Tage später. Geistesgegenwärtig und abgebrüht schickt sie Soldaten, die nach den Spionen suchen, auf eine falsche Fährte, und sie wittert nun den Handel ihres Lebens. Es geht ja um die Rettung eben ihrer Familie. Und so schätzt Rahab die Lage klug und nüchtern ein. Sie weiß selbst um die Angst vor den Israeliten, die schon lange vor der Stadt stehen und die ganze Stadt lähmt, und sie bekennt diesen beiden Spionen: Wir haben von euch gehört, und ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat und dass uns der Schrecken vor euch befallen hat und alle Bewohner des Landes vor euch zittern. Und dann erzählt sie das Unglaubliche auf, dass man in Jericho sich zuflüstert. Vom Durchzug durchs Schilfsmeer angefangen bis zur Vernichtung der Amoriter, also des unglaublich starken Nachbarvolkes. Das ist für sie der schreckliche Beweis, dass der Gott Israels derjenige ist, der stärker ist und der herrscht. Und sie sagt es hier in unserer Geschichte: Er ist der Gott, der oben im Himmel ist und unten auf der Erde. Und so sagt sie: Mag dieser Gott mit Jericho machen, was er will, wenn ich nur überlebe. Nicht so spannend, oder? Hauptsache, ich komme durch. Prostituierte, Volksverräterin und unglaublich eigensinnig und eigennützig. Und so schließt sie mit den Spionen Israels den Pakt: Ich verstecke euch, lasse euch heimlich raus und ihr versprecht mir, dass ich und meine Familie überleben werde. Was für eine Welt! Fragwürdige Moral, Hinterhältigkeit, Betrug und Brutalität, die sehen wir hier. Das steht hier in der Bibel, in unserer Heiligen Schrift. Und am Ende dieser Geschichte schwören sich Spione und eine Hure die Treue und schließen einen Pakt. Und dieser Pakt hält. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt die Geschichte bewusst so erzählt, damit wir mal aus unserer frommen Bubble rauskommen. Aus unserem frommen Hören. Ihr Lieben, was ist an dieser Geschichte eigentlich gut? Die doch den Beginn eines Krieges und eines Massakers gegen Jericho markiert. Und des weiteren Landes. Und wie hören wir das heute? Gerade an diesem Tag, an dem Israel und Palästina in einem mörderischen Krieg miteinander stehen oder bis gestern gestanden haben. Wie hören wir das heute angesichts der Ereignisse und des unendlichen Leides gerade in diesem Land? Das Kinderbild am Anfang, das ist so nett. Und Kindern wird man an dieser Stelle das Schreckliche wahrscheinlich auch nicht erzählen, aber im Kindergottesdienst war das auch immer Geschichte. Da war allerdings nie von einer Prostituierten die Rede, sondern von einer Wirtin. Und das andere, das Schreckliche des Krieges, hat man weggelassen. Ob unser anfängliches Lächeln über so ein Kinderbild und diese Geschichte da nicht erfriert angesichts des geschickten Taktierens der Rahab, die Überlistung der Kanaaniter und des anschließenden Erfolgs der Israeliten in Jericho? Ich frage mich, was fangen wir mit auf dem Hintergrund des grauenhaften Geschehens mit dieser Geschichte heute an? Dass zwei Spione und eine Prostituierte einen Pakt schließen und dadurch eine Familie gerettet wird, ist ja ganz schön. Aber was ist mit den vielen tausend anderen, die einige Tage später untergehen? Ich möchte jetzt in einem zweiten Teil einfach mal den Schritt wagen, von dieser alten Geschichte zu uns zu kommen, mit einem speziellen Punkt. Vieles andere bleibt weg, aber ein spezielles möchte ich aus dieser Geschichte mal herausnehmen, um vielleicht eine Antwort zu finden, warum diese so merkwürdige, schreckliche Geschichte für uns in unserer Bibel steht und für uns, wie soll ich sagen, etwas abwerfen könnte. Wo kommen wir darin eigentlich vor? Vieles ist fragwürdig an dieser Geschichte. Und warum wird uns das erzählt und warum wird Rahab so besonders hervorgehoben, quasi als Vorbild? An der Stelle möchte ich gerne einfach mal ansetzen. Rahab, eine auch für unsere Vorstellungen sehr zwielichtige Gestalt. Und doch ist sie die, die entscheidend ist für diese Geschichte und für vieles weitere. Darum jetzt mal richtig zu uns geholt, zu mir. Was wäre, wenn die größte Schande meines Lebens das Tor dafür würde, meine göttliche Bestimmung zu entdecken? Was wäre, wenn die größte Schande meines Lebens das Einfallstor wäre, meine göttliche Bestimmung zu entdecken? Wenn wir uns vorstellen, wenn wir uns präsentieren, nach außen und oft auch nach innen, lassen wir uns ganz oft von vergangenen Fehlern, zerbrochenen Beziehungen und beschämenden Momenten bestimmen und definieren. Ganz oft glauben wir der Lüge, wir seien zu weit entfernt, zu beschädigt und zu unwürdig, um von Gott gebraucht zu werden. Doch Rahabs Geschichte stellt diese Ansicht radikal in Frage. Gott wählt nicht nach meiner Eigenansicht und nach der Ansicht anderer über mich. Gott wählt nicht nach dem Ruf, sondern nach Glauben. Das ist bei Rahab so und in vielen anderen Geschichten und später im Neuen Testament wird uns das auch erzählt. Rahab hat eine Vergangenheit. Und wenn sie durch die Straßen der Stadt ging, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Frauen, die zusammenstehen, hinter ihr hertuscheln und sagen, oh, und hoffentlich ist unser Mann nicht da, mein Mann nicht da. Begleitet von den Urteilen und manchmal werden vielleicht die Türen vor ihr verschlossen und sie kommt nirgendwo rein. Und eines Abends klopfen wieder zwei Männer an, das war sie gewohnt. Aber diesmal nicht auf der Suche nach Vergnügen, sondern nach Zuflucht. Und Rahab konnte in diesem Moment noch nicht ahnen, dass das Verstecken dieser Spione ihr die Tür zu ihrer eigenen Erlösung öffnen und ihren Namen für immer in die Weltgeschichte mit aufnehmen würde. Ihre Geschichte zeigt keine Vergangenheit, kein Etikett, das jemand meinem Leben auflegt oder das ich selber auf mein Herz lege. Keine Sünde und kein Hintergrund können Gott davon abhalten, uns zu etwas Größerem zu berufen. Ihr weiterer Weg ist jetzt nicht mehr von Scham geprägt, sondern von mutigem Glauben, entschlossenem Handeln und einem Segen, der Generationen überdauert. Lassen wir uns von dieser Reise heute einfach noch mal ein bisschen anstecken. Denn wenn Gott Rahab gebrauchen kann, wie sollte er dann nicht jeden und jede von uns gebrauchen können? Als Rahab das erste Mal auftaucht, eben in unserer Geschichte hier, dann heißt es ganz kurz, die Spione gehen los und kommen zum Haus einer Frau, die eine Hure war und die Rahab hieß. Und dort kamen sie unter. In einer Stadt, die dem Untergang geweiht ist, Jericho, war Rahabs Haus bekannt durch das, was sie tat, nicht was sie war. Sie hatte in dieser Stadt nicht den Titel Mutter oder Führerin oder Frau von Einfluss. Sie war schlicht bekannt als die Hure. In der antiken Welt war dieser Begriff mit tiefer Scham und gesellschaftlicher Ausgrenzung verbunden, so wie es das heute meistens wohl auch ist. Und doch beginnt Gottes Geschichte genau hier. Mit jemandem, den die meisten längst abgeschrieben hatten. Und das Erstaunliche in dieser Geschichte ist nicht, wer Rahab war, sondern wer sie wird. Gott wartet nicht darauf, dass Rahab ihr Leben aufräumt. Er begegnet ihr mitten in ihrer unordentlichen Geschichte und lädt sie ein in seinen Erlösungsplan. Einst ist ihr Name verbunden mit Sünde, mit Scham, mit Abscheu. Und jetzt wird ihr Name verbunden werden mit einem Zufluchtsort für das Volk Gottes. Ihr Herz, einst weit entfernt von Gott, wird zu einem Gefäß rettenden Glaubens. Ich finde, dieser Moment hat etwas ganz Tiefgreifendes. Gott schreckt nicht vor unserer Vergangenheit zurück. Er wird angezogen von einem Herzen, das bereit ist zu glauben. Wir haben einen Gott, der geradezu ein Spezialist ist für die Übersehenen, die Ausgestoßenen und die Unerwarteten. Und Rahabs Geschichte erinnert uns daran. Niemand ist zu weit entfernt, um Gottes Barmherzigkeit zu erfahren. Ihre Verwandlung beginnt nicht erst, nachdem sie ihr Leben geändert hat, sondern mitten in dem Moment, in dem sie Gott genug vertraut, um zu handeln. Rahabs Glaube, mutig, entschlossen und echt. Rahab ist eine mutige Frau, ohne Frage. Denn das, was sie hier tut, ist ja lebensgefährlich. Volksverräterin. Wäre sie entdeckt worden, hätte man sie sofort umgebracht. Sie ist mutig, keine Frage, aber was sie außergewöhnlich macht, ist ihr Glaube. Lange bevor sie gerettet oder in Gottes Volk aufgenommen aufgenommen wurde, spricht sie ein Bekenntnis aus, das ihr Herz offenbart und alle überrascht, die sie eigentlich eher nach ihrer Vergangenheit beurteilen wollen. Als die beiden israelitischen Spione auf ihrem Dach versteckt sind und Rahab vor ihnen steht, sagt sie: Der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. In einer Stadt voller Götzen und falscher Götter erkennt Rahab Jahwe, den Gott Israels, an als den einzig wahren Gott. Und sie hatte bisher von ihm nur flüstern gehört oder erzählen gehört, von den Wundern in Ägypten, von seinen verschiedenen Siegen im Kampf durch Israel. Doch was sie hörte, das reichte aus, um ihren Glauben zu wecken. Sie musste nicht selbst erleben, wie sich das Rote Meer teilte oder Manna vom Himmel fiel. Ihr Glaube gründete nicht auf das, was sie sah, sondern auf das, was sie hörte. Und dieser Glaube ist nicht nur ein Gedanke, sondern er wird zur Tat. Rahab riskiert ihr Leben, um die Kundschafter zu schützen und sich mit dem Volk Gottes zu verbünden, noch bevor sie selbst eine Garantie auf Sicherheit hat. Das ist dann die Art des Glaubens, von der im Neuen Testament geschwärmt wird. Rahab kommt im Neuen Testament vor. Wenn ich es richtig gesehen habe, mindestens dreimal. Im Hebräerbrief, das 11. Kapitel, ist ein so ellenlanges Kapitel. Und da werden ganz viele Menschen aufgezählt als Vorbild des Glaubens. Und da taucht Rahab auf. Da steht: Durch den Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Der Schreiber des Hebräerbriefs nimmt also Rahab in die lange Liste der Vorbilder des Glaubens auf. Und ausdrücklich sagt er: Rahab, die Hure. Ihr Glaube brachte sie zum Handeln und ihr Handeln führte zur Rettung. Und so wird von dieser Rahab, einer Randfigur, die schlimm beleumdet ist in ihrer Stadt und der viele gutmeinende Bürger wahrscheinlich eher ausweichen, zu einer Schlüsselperson. Und Rahabs Leben nimmt nicht einfach nur eine neue Richtung. Ihr Leben wird völlig neu geschrieben. Gott holt sie aus dem Schatten einer beschämenden Vergangenheit mitten hinein in seinen Erlösungsplan. Sie wird nicht nur vor der Zerstörung und dem Untergang bewahrt, sie wird in eine neue Bestimmung hineingerufen. Nach dem Fall und mit dem Fall Jerichos werden Rahab und ihre Familie verschont, genau wie sie geglaubt hat und gehofft und genauso wie es in dem Pakt war, den sie mit den Spionen abgeschlossen hatte. Doch Gott ließ sie nicht einfach nur am Rande stehen. Er pflanzte sie hinein in sein Volk, in seine Verheißung. Übrigens ändert Gott an dieser Stelle selbst seinen Plan. Gottes Plan und Gottes Auftrag an Israel und an Josua war: Bring alle um, die nicht zu meinem Volk gehören, wenn du Jericho und das Land eroberst. Und Gott ändert seinen Plan an dieser Stelle und lässt Rahab mit ihrer Familie Teil werden des Volkes Gottes. Und schließlich gehört zu seinem Plan, dass sie in die Familiengeschichte Jesu hineingehört, des Messias. Im Neuen Testament taucht sie nicht nur in der Vorbildliste des Glaubens auf, sondern im Stammbaum Jesu. Matthäus 1, in den ersten Versen steht der ganze Stammbaum Jesu. Und da heißt es: Salmon war der Vater von Boas. Seine Mutter war Rahab, das ist die hier. Und Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth, die kennen wir auch, das Buch Ruth. Obed war der Vater von Isai. Und Isai war der Vater von David, dem König. Also, Rahab ist die Urgroßmutter von David. Und mit der Familiengeschichte Davids, die dann weitergeht, geht es weiter auf Jesus hin. Einst durch ein skandalöses Leben gebrandmarkt wird Rahab in diese Familiengeschichte hineingestellt. Sie wird die Urgroßmutter von David und aus dieser Linie kommt Jesus Christus selbst. Was für eine unglaubliche Wendung, oder? Eine Frau mit beschmutztem Ruf wird Teil der Geschichte des Erlösers. Und nicht zufällig, sondern durch göttliche Absicht. Und ihr Lieben, Gott versteckt ihre Vergangenheit nicht. Sie wird immer wieder erwähnt. Hebräer 11, Rahab die Hure. Gott versteckt unsere Vergangenheit nicht, sondern sie wird Teil seiner Geschichte mit uns. Ihre Rahabs Aufnahme in Jesus Stammbaum ist ein Zeichen dafür, dass Gnade Sünde nicht einfach nur auslöscht, wegtut, so als sei das irgendwie ein Hirngespinst, sondern Gott baut das, was auch in unserem eigenen Leben verkehrt ist, mit ein in seine Geschichte. Und das Letzte, Rahabs Geschichte erzählt nicht nur davon, woher sie kam, sondern auch, wohin ihr Glaube führte. Einst war sie für ihre Vergangenheit bekannt, doch der Himmel erinnert sich an ihren Glauben. Ihr Leben zeigt uns, Gott beruft nicht einfach irgendwie tolle Leute, sondern er beruft die, die er haben will und die in seinem Namen dann Großes bewirken können. Das rote Seil wird zu ihrem Rettungsseil und zum Zeichen der Geschichte Gottes mit einem merkwürdigen Menschen. Ganz gleich, welche Geschichte ich mitbringe oder du, welche Etiketten die Welt dir und mir gibt, Gott sieht unser Herz und lädt uns ein, Teil von etwas Größerem zu werden. Paulus schreibt dann tausende von Jahren später, Gott hat das Törichte der Welt erwählt, um die Weisen zu beschämen, und das Schwache der Welt, um das Starke zu beschämen. Das ist Gottes Weg. Wenn Rahab durch den Glauben verwandelt werden konnte, dann können wir das auch, kann das bei uns auch passieren. Meine Vergangenheit disqualifiziert mich nicht für Gott und Gottes Handeln. Mein Glaube definiert mich. Und darum lasst uns Rahabs Geschichte zu einer Hoffnungsgeschichte für unser eigenes Leben werden und für unser eigenes Herz. Gott ist Spezialist darin, Geschichten neu zu schreiben, zur Ehre, zu seiner Ehre und zu unserem Heil. Amen.